Wenn man sich die Evangelien anguckt, bin ich bei euch? Oder? Ja, jetzt. Ha. Wenn man sich die Evangelien anguckt, kann man feststellen, dass die Zeitaufteilung, die Kapitelaufteilung für was Jesus alles in den 3 Jahren gemacht hat, wo er gepredigt hat, und die Zeit, die letzte Zeit, die letzten Momente, so die letzten 2, 3 Tage, die Jesus mit seinen Jüngern verbracht hat, dass sie sehr unterschiedlich aufgeteilt sind. Im Johannesevangelium gibt es insgesamt 21 Kapitel. Und von dem 13. Kapitel an berichtet Johannes von der Abschiedssituation von Jesus und seinen Jüngern. Das heißt also, fast die Hälfte dessen, was das Johannesevangelium ausmacht, handelt davon, wie Jesus sich von seinen Jüngern verabschiedet. Und der heutige Predigttext stammt aus dieser Situation, wo Jesus versucht, seine Jünger vorzubereiten, was jetzt passieren wird, was kommen wird, wenn er verhaftet wird, sterben wird und dann nicht mehr so da sein wird wie vorher. Und er versucht das seinen Jüngern zu erklären. Und Johannes beschreibt es so, dass die Jünger eigentlich Schwierigkeiten haben, sich diese fundamentale Änderung vorzustellen. Und im 16. Kapitel heißt es dann: Aber jetzt gehe ich zu dem, der mich beauftragt hat. Und keiner von euch fragt mich, wo gehst du hin? Im Gegenteil, ihr seid nur traurig, weil ich euch das gesagt habe. Doch ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, wenn ich fortgehe. Denn wenn ich nicht fortgehe, kommt der Beistand nicht zu euch. Aber wenn ich fortgehe, werde ich ihn zu euch schicken. Wenn dann der Beistand kommt, wird der der Welt vor Augen führen, was Schuld ist und was Gerechtigkeit und Gericht. Schuld, dass sie nicht an mich glauben. Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe, wo ihr mich nicht mehr sehen könnt. Gericht, dass der Herrscher dieser Welt schon verurteilt ist. Ich habe euch noch vieles zu sagen, aber das würde euch jetzt überfordern. Wenn dann der Beistand kommt, wird er euch helfen, die ganze Wahrheit zu verstehen. Denn er ist der Geist der Wahrheit. Was er sagt, stammt nicht von ihm selbst, sondern er wird das weitersagen, was er hört. Und er wird euch ankündigen, was dann geschehen wird. Er wird meine Herrlichkeit sichtbar machen. Denn was er euch verkündet, empfängt er von mir. Alles, was der Vater hat, gehört auch mir. Deshalb habe ich euch gesagt, was der Geist euch verkündet, empfangt er von mir. Jesus sagt also, da seine Jünger nicht alles verstehen werden und eigentlich überfordert sind, die Sachen so zusammenzupuzzeln, wie sie Sinn machen, deswegen wird der Heilige Geist kommen und wird ihnen die Grundlagen ihres Glaubens erklären. Und die Grundbegriffe des Glaubens, die Jesus hier beschreibt, sind Schuld, Gerechtigkeit und Gericht. Wenn du nochmal eine Folie zurückmachen könntest, da unten sehen wir diese 3 Punkte. Also Schuld, dass sie nicht an mich glauben. Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe, wo ihr mich nicht mehr sehen könnt. Gericht, dass der Herrscher dieser Welt schon verurteilt ist. Also irgendwie ist das nicht so typisch Standardtheologie. Weil ich glaube, wenn man sich so umhört in christlichen Kreisen, wenn man fragen würde, was ist eigentlich die Schuld, unsere Schuld, dann würde man doch eigentlich eher sagen, Schuld ist doch eigentlich, dass wir nicht nach den Geboten Gottes handeln. Und wenn man dann fragt, ja, und was ist dann die Gerechtigkeit, dann würden wir doch sagen, die Gerechtigkeit ist, dass Jesus Christus für unsere Schuld gestorben ist und dass, wenn wir ihn bitten und unsere Schuld vergeben ist, dass wir dann vor Gott gerecht gesprochen werden. Und Gericht, naja, mit dem Gericht haben wir dann eigentlich gar nichts mehr zu tun, weil wir sind ja gerecht vor Gott. Und was für ein Gericht? Das jüngste Gericht. Also am Ende der Welt gibt es doch dieses Gericht, wo dann alle irgendwie stehen. Interessant, denn das, glaube ich, wäre so die Standardantwort. Weiß nicht, ob ihr das auch eher sagen würdet. Interessant ist, dass hier Jesus irgendwie das anders formuliert. Indem er sagt, nee, Schuld ist, dass sie nicht an mich glauben, Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe, Gericht, dass der Herrscher dieser Welt schon verurteilt ist. Wie kommt es also dazu, dass wir eigentlich normalerweise eine andere Beschreibung haben, als die Beschreibung, die wir hier im Johannesevangelium finden? Ich denke, was man manchmal in Bibelsätzen deutlich beachten muss, ist, für wen oder was Bibelsätze geschrieben worden sind. Zum Beispiel, das Gebot, du sollst nicht töten. Das ist eine allgemeingültige Aussage und man kann sich über den einen oder anderen Grenzbereich diskutieren und kämpfen. Ist Notwehr erlaubt oder nicht oder hin oder her oder ist Sterbehilfe, ist das jetzt betrifft das dieses Gebot oder nicht. Aber was man nicht machen kann, man kann nicht sagen, nee, das Gebot, du sollst nicht töten, war eigentlich gar nicht so gemeint. Sondern das ist eindeutig so und das ist sowohl im Alten wie im Neuen Testament ist es eindeutig für alle Zeit so gesagt. Jesus verschärft das Ganze ja sogar noch. Aber es gibt vielleicht andere Aussagen in der Bibel, die sind nicht für alle Zeiten gemeint. Zum Beispiel, wenn wir in einem Psalm einen Satz lesen, wo ein Psalmbeter beschreibt irgendwie, Gott hilft mir immer aus meinen Schwierigkeiten heraus. Dann ist das nicht ein Satz, der für alle Zeiten immer gilt. Das heißt also, jeder von uns kann sich darauf berufen, dass wann immer wir in eine Schwierigkeit geraten, Gott uns raushelfen wird. Sondern es ist ein Erlebnis, was der Psalmbeter hat. Er hat es aufgeschrieben und es ist ein Bekenntnis, dass er sagt, wenn ich in mein Leben zurückgucke, muss ich sagen, Gott hat mir immer herausgeholfen. Und ich lade euch alle ein, das mitzusingen und zu beten, wenn ihr auch sagen könnt, ja, Gott hat mich immer herausgerufen. Aber es ist keine Garantie, versteht ihr? Es ist nicht so allgemeingültig wie, du sollst nicht töten. Nun, diese drei Aussagen, die Jesus sagt, Schuld, Gerechtigkeit und Gericht, sind richtig, aber sie sind in einer ganz speziellen Situation gesagt worden, nämlich zu den Jüngern, die gerade in der Situation sind, etwas zu erleben, was sie selber nicht verstehen können und wo sie selber eigentlich an die Grenzen ihrer eigenen bisherigen Vorstellungen kommen. Und um ihnen da über diese Klippe hinweg zu helfen, dass sie mit ihrem Glauben keinen Schiffbruch erleiden, erklärt Jesus ihnen diese drei Begriffe passend auf die entsprechende Situation. Und deswegen ist mein erster Gedanke, und das ist auch der längste Gedanke dieser Predigt, was meint Jesus? Wenn man sich das vorstellt, die Jünger haben gehofft, dass Jesus der Messias ist. Und dass er der ist, der alles verändern wird. Und jedes Knie wird sich beugen vor ihm, den Messias. Und jetzt erleben sie, dass die Hohepriester und Pharisäer ihn ablehnen. Dass sie ihn abgelehnt haben. Na gut, okay, dann haben die es halt nicht geschnallt. Aber es ist nicht nur so, dass die Hohepriester und die Pharisäer ihn ablehnen. Sie werden auch dafür sorgen, dass Jesus am Kreuz sterben wird. Und jetzt stellt sich für die Jünger diese Frage. Und vielleicht, weil wir schon wissen, wie das Ganze endet, denken wir das gar nicht so mit. Aber für die Jünger stellt sich die Frage doch automatisch, habe ich einen Fehler gemacht und auf das falsche Pferd gesetzt? Ich meine, wenn die hohen Priester und Schriftgelehrten sagen, nö, er ist es nicht, dann kann ich noch sagen, naja, da seid ihr halt anderer Meinung als ich. Aber wenn der Messias scheitert und jämmerlich am Kreuz verreckt, weil die hohen Priester und Schriftgelehrten die Macht haben, ihn fertig zu machen, dann muss ich doch ins Grübeln kommen, ob nicht doch vielleicht die hohen Priester und Schriftgelehrten recht haben. Wenn Gott sich nicht zu Jesus stellt und ihn so hängen lässt, dann könnte es doch sein, dass ich auf dem falschen Pferd sitze. Ich versuche da gerade, Jesus als Messias durchzupushen, aber ist es gar nicht. Habe ich mich vielleicht letzten Endes am Glauben meiner Väter versündigt, indem ich verkündet habe, Jesus ist der Messias? Nein, sagt Jesus, nicht die Jünger, nicht ihr Jünger, sondern die hohen Priester und Pharisäer, sie stehen auf der falschen Seite. Und ihre Schuld ist, dass sie nicht an Jesus geglaubt haben. Das heißt also, in dieser Situation, wo die Jünger anfangen zu zweifeln, haben wir das alles richtig gemacht. Ist Jesus wirklich der? Und jetzt, wo sie mit ihm zusammen sind, haben sie vielleicht noch Mut. Aber wie ist es, wenn sie sehen, wenn er am Kreuz stirbt? Wie ist es, wenn sie sehen, dass der Stein vors Grab gerollt ist? Was werden sie dann denken? Jesus sagt ihnen, nein, ihr habt es richtig gemacht. Die Schuld der Welt, die Schuld der Pharisäer und Hohenpriester ist, dass sie nicht an mich geglaubt haben. Der zweite Begriff ist die Gerechtigkeit. Wie sieht das mit der Gerechtigkeit aus? Nun, wenn Jesus doch der Sohn Gottes ist und alles richtig gemacht hat und Jesus auf der Seite Gottes stand und nichts falsch gemacht hat, wie kann es sein, dass Gott dann zulässt, dass Jesus so jämmerlich krepiert? Wieso kann Gott das nicht verhindern? Wieso kann Gott nicht die Pharisäer und Schriftgelehrten, was weiß ich, mit Blindheit schlagen, sie verhaften einen anderen oder die Nägel brechen ab oder keine Ahnung, was weiß ich, irgendwie kein Holz mehr für ein Kreuz da und irgendwie wird Jesus gerettet? Aber nein, so ist es nicht. Es wird wirklich so passieren, dass Jesus die ganze Nacht gefoltert wird und dann das Kreuz tragen muss und von der Folter so geschwächt ist, dass er kaum noch das Kreuz selber tragen kann und Hilfe braucht. Und dann wird er in sehr kurzer Zeit am Kreuz sterben. Wo bleibt da Gottes vielgerühmte Gerechtigkeit? Und da weist Jesus seinen Jünger darauf hin und sagt, passt auf, die Gerechtigkeit erweist sich nicht darin, dass ich vor dem Kreuzestod gerettet worden bin, dass ich nicht gekreuzigt bin, dass ich nicht ausgepeitscht worden bin, dass nicht die Pharisäer mich verhaftet haben, sondern dass ich denen mal Feuer und Schwefel vom Himmel fallen lassen habe. Nein, die Gerechtigkeit Gottes erweist sich daran, dass ich zum Vater gehe, wo ihr mich nicht mehr sehen könnt. Das heißt, ich gehe zu Gott. Gott nimmt sich zu mir. Nimmt mich zu ihm. Oh Mann, ich muss mir langsam, glaube ich, Sorgen machen mit Demenz oder so. Ich habe manchmal so Aussätze. Passiert mir sowas öfter? Okay. Ihr habt gelächelt dabei. Ich weiß nicht, ob ich euch glauben kann. Das ist also die Gerechtigkeit Gottes in dieser Situation. Die Gerechtigkeit Gottes ist, dass Jesus zu Gott gehen darf. Dass er bei Gott sein wird, dass er nicht verstoßen ist. Daran erfüllt sich die Gerechtigkeit. Wenn ihr Jünger euch also sagt, Mensch, das ist unfair, Jesus, so ein toller Typ, und jetzt ist er fertig gemacht worden. Wie, Gott, kannst du das zulassen? Da sagt Jesus, mach locker. Das ist ein schlimmes Erlebnis. Ihr werdet brauchen, bis ihr das irgendwie verkraften könnt. Aber seid gewiss, die Gerechtigkeit Gottes hat sich erfüllt. Und sie hat sich nicht erfüllt, weil Gott mich vor dem Kreuz gerettet hat, sondern sie hat sich erfüllt, weil ich zu Gott gehen werde. Und der letzte Gedanke, das Gericht, wo wir ja sagen würden, das ist das jüngste Gericht. Nun, mit dem Messias ist eng verknüpft die Vorstellung von Gerechtigkeit in dieser Welt. Nicht irgendwo anders, sondern in dieser Welt. Und die Juden der damaligen Zeit haben sich das auch politisch ganz klar vorgestellt, es wird Gerechtigkeit in der Welt sein. Ich glaube, wir können uns das gar nicht ganz so deutlich vorstellen, weil wir in Deutschland in einem einigermaßen gerechten Staat leben. Aber überlegt euch mal, wie viel Ungerechtigkeit gibt es in der Welt? Und wie viele Menschen sehnen sich gerade danach nach einem fairen Prozess? Dass sie nicht einfach weggesperrt werden oder dass endlich Leute weggesperrt werden, die sich alles erlauben können. Und die Vorstellung, die Sehnsucht danach, dass es endlich eine gerechte Welt gibt. Und dann kommt Jesus und wird angesehen von den Jüngern als der Messias. Und damit war ganz klar für die Jünger auch mit verbunden, es wird Gerechtigkeit geben. Zum Beispiel dieser dicke, fette Schranze in Rom, der Kaiser von Rom, der wird ein Ende finden. Diese ganzen Götzendienereien und dass Rom die ganze Welt hin und her schubst, das wird ein Ende haben, es wird endlich Gerechtigkeit geben. Und jetzt ist Jesus da und nichts davon passiert. Und dann wird er auferstehen, dann fährt er in den Himmel auf und die Welt ist immer noch die gleiche. Der gleiche Scheiß, der passiert ist, bevor Jesus in dieser Welt war, passiert auch jetzt noch, bis auf den heutigen Tag. Wo ist denn da die Gerechtigkeit? Und wo ist das Gericht Gottes gewesen? Wo ist es dann einen Schritt vorwärts gekommen? Und da sagt Jesus, wenn ihr angesichts der Situation der Welt euch wundert, wo überhaupt das Gericht Gottes bleibt, dann muss ich euch sagen, dass der Herrscher dieser Welt schon verurteilt ist. Das ist jetzt so ein bisschen fummelig, irgendwie der Herrscher dieser Welt, wer ist das irgendwie? Manche sagen sofort, oh, das ist der Teufel oder so, andere sagen, ja, den Teufel gibt es doch gar nicht. Dritte sagen, ja, der Teufel ist nur ein anderes Bild für irgendwie was anderes oder so. Ich würde das so verstehen, die grundlegende Situation, dass wir Menschen von Gott getrennt sind, und dass sozusagen der Geist dieser Welt, die Grundeinstellung dieser Welt ist, im Gegensatz zu Gott zu existieren. Diese Grundeinstellung ist besiegt, weil wir wieder Gottes Kinder sein können. Und deswegen ist sozusagen der erste wesentliche Schritt zur Änderung in dieser Welt ist geschehen. Auch wenn noch der gleiche Kram kommt, wenn sogar von Christen aus dumme Sachen passieren, es ist trotzdem so, dass sozusagen diese Grundeinstellung, dass die zu Ende ist. Dass die gerichtet worden ist. Damit versucht Jesus also seinen Jüngern in dieser Situation, kurz bevor er verhaftet wird und gefoltert und gekreuzigt wird, ihnen ein bisschen zu helfen, was sie geglaubt haben und sie zu ermutigen, dass das, was sie geglaubt haben, nicht ganz falsch ist und versucht ihnen Antworten zu geben. Diese Antworten sind richtig, aber sie sind sozusagen richtig in einem bestimmten Kontext, nämlich bezogen auf Jesus und das, was mit Jesus passiert. Die Antworten, die ich am Anfang erzählt habe, von wegen, dass Schuld ist, dass wir gegen Gott handeln, dass Gerechtigkeit ist, unsere Gerechtigkeit ist, dass Jesus für unsere Schuld gestorben ist, das ist sozusagen ein Blickwinkel, der auf uns stärker gerichtet ist und hat deswegen sozusagen einen anderen Aussagenschwerpunkt. Dieser Aussagenschwerpunkt gilt für Jesus und insbesondere als Erklärung für die Jünger an diesem Abend. Okay, jetzt bitte mal die nächste Folie. Was wir hier am Ende sehen des Textes, ist, dass Jesus ganz, ganz eng betont, dass der Heilige Geist ganz eng mit ihm verbunden ist. Und dass die Aufgabe des Heiligen Geistes allein ist, dass er Jesus verherrlicht. Dass er also sozusagen dienend dem Zweck Jesu gegenübersteht. Warum ist das so? Und das ist mein zweiter Gedanke, bloß keine neue Religion. Nun, wenn wir in die Pfingstgeschichte gehen, dann sehen wir ja, dass die Jünger da echt was Spannendes erleben. Mit diesem Feuerzungen, das ist ja schon ziemlich cool. Also ich meine, mit Jesus durch die Gegend ziehen und da so Leute heilen, ist schon spannend. Aber so Feuerzungen auf dem eigenen Kopf rausrennen und dann mit Leuten sich unterhalten können, von dem man gar nicht wusste, was für eine Sprache die überhaupt sprechen, das ist doch wohl echt mal ein Erlebnis. Das ist doch Babelfisch hoch 4 oder so. Stellt euch das mal vor, wir würden gleich eine kurze Gebetsgemeinschaft machen und danach könntet ihr Usbekisch oder was weiß ich, irgendwie einen ganz speziellen Dialekt, Indianerdialekt aus Südamerika und zufällig ist einer dieser Indianer da und wundert sich, wieso können die hier in Deutschland in der Montessori-Schule das machen oder so. Also das muss doch ein Knaller für die gewesen sein. Und bis auf den heutigen Tag ist es so, dass Menschen, die mit der Kraft des Heiligen Geistes was Besonderes erleben, dass sie auch sehr geflasht davon sind, also sehr beeinflusst davon sind und sagen, boah, das war voll toll, das war voll krass. Was ein bisschen daran liegt, dass wir Menschen ja eigentlich auch so ein bisschen das Extra mögen, das Besondere. So ein bisschen Extra-Action, oder? Ich meine, immer nur so langweilige Gottesdienste, wo einer vorne steht und redet, ist doch öde auf Dauer. Wäre doch cool, wenn in unserem Leben mal was total Tolles passiert. Also keine Krise, sondern irgendwas so richtig, boah, was uns echt weghaut, wo wir sagen, und ich war dabei. Und das war vielleicht krass. Da würden wir gerne drüber erzählen. Und genau das erleben die ersten Christen mit dem Heiligen Geist. Und wir können auch lesen in den Briefen, dass es da große Diskussionen gab unter Christen, die da besondere Sachen mit dem Heiligen Geist erleben, dass die einen sagen, ja, ich habe aber den Heiligen Geist auf so eine Art und die anderen sagen, ja, ich habe den Heiligen Geist auf so eine Art und dann streiten die sich gegenseitig und fangen an zu überlegen, wer ist denn jetzt nur der richtigere Christ oder der frömmerere Christ oder der besserere Christ. Und ne, da fängt es schon an. Und deswegen der zweite Gedanke, bloß keine neue Religion. Jesus legt seinen Jüngern aufs Herz, pass auf, da kommt der Heilige Geist. Das wird ziemlich stark für euch sein, dieses Erleben. Und jetzt fangt mal nicht an, mir durchzudrehen und eine neue Religion zu bilden, sondern denkt daran, der Heilige Geist ist eigentlich nur einer von uns. Dann lernt er den Dritten kennen, ne? Vater, Sohn und den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist gehört zu dem Gesamtteam und es hat sich jetzt nicht noch was vollkommen Neues ergeben, sondern der Heilige Geist gehört zu meinem Team, weil der Heilige Geist ist nämlich dazu da, euch zu erklären, was ich euch versucht habe zu erklären und ihr habt es nicht verstanden. Und der Heilige Geist wird das dann endlich in Gänze ausführen und der Heilige Geist wird mich verherrlichen. Das heißt also, er wird auf mich hinweisen, er hat keinen Selbstzweck, sondern er ist dazu da, um mich deutlich zu machen. Und das ist mein zweiter Gedanke, dass wenn wir auf den Heiligen Geist achten und ihn betrachten, dass wir ganz deutlich sehen, dass der Heilige Geist nicht eine Extranummer ist, so eine Sondersorte Christsein, sondern dass das ganz deutlich im Zentrum des christlichen Glaubens steht, weil der Heilige Geist auf Jesus hinwirkt. Und deswegen, meiner Meinung nach, erklärt Jesus das seinen Jüngern so deutlich, damit sie da nicht gleich am Anfang eine falsche Abbiegung machen. Und jetzt kommt mein dritter und letzter Gedanke. Da steht am Anfang, könntest du nochmal die erste Folie machen? Da steht ganz am Anfang, steht, ihr seid nur traurig, weil ich euch das gesagt habe, also dass er geht. Doch ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, wenn ich fortgehe. Denn wenn ich nicht fortgehe, kommt der Beistand nicht zu euch. Das heißt, Jesus sagt tatsächlich knallhart zu seinen Jüngern, passt auf, Leute, seid froh, dass ich gehe, weil wenn ich gehe, kommt der Beistand, der Heilige Geist. Das heißt, Jesus sagt tatsächlich, Leute, die 3 Jahre mit euch waren schön. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit mit mir, aber freut euch, dass ich jetzt gehe, weil da kommt was Besseres, da kommt der Heilige Geist. Habt ihr das schon mal überlegt? Ich meine, ich hätte so gedacht, das Beste, was einem als Christ passieren kann, ist doch, wenn man mit Jesus irgendwo gehen könnte. Ich meine, stellt euch mal vor, Jesus würde heute in den Gottesdienst kommen und würde uns einen predigen. Und dann wird er hinterher sagen, pass auf, und jetzt lass uns noch hoch in den Schwarzwald an den Schluchsee fahren und ich laufe mal eine Runde übers Wasser. Und wer will, dem sage ich, komm zu mir und der darf das auch. Ja, ich meine, was Besseres gäbe es doch nicht, oder? Oder wenn Jesus eine Fragestunde machen würde, eine offene Fragestunde und sagen würde, hier Leute, ihr habt jetzt 2000 Jahre lang Theologie erlitten, ich mache eine Fragestunde, ihr könnt mich all die Fragen stellen und ich werde euch alles beantworten. Das wäre doch der Knaller. Ich meine, was Besseres könnte uns doch nicht passieren. Aber Jesus sagt, nein, es gibt was Besseres als mich, der Heilige Geist. Es ist super für euch, dass der Heilige Geist jetzt kommt. Und da frage ich mich, wenn Jesus das so formuliert, welche Bedeutung, welche Rolle hat der Heilige Geist dann in unserem Leben? Zum Beispiel allein, wenn wir uns mal überlegen würden, unser Gebetsleben. Wie viel Prozent beten wir zu Gott Vater? Wer ist so der Vaterbeter, der eher zu Gott Vater betet? Gibt da bestimmt eine Menge unter uns, die sagen, wenn ich bete, bete ich normalerweise zu Gott Vater. Dann gibt es vielleicht welche, die Vatertrauma haben oder so, keine Ahnung, und die sagen sich lieber, nee, ich bete eigentlich lieber zu Jesus. Wir beten zu Jesus. Was weiß ich, ein Großteil zu Jesus. Aber wie viel Prozent unserer Gebete richten wir an den Heiligen Geist? Ist das fair aufgeteilt, 33, 33, 33? Oder haben wir so Gruppen, die sagen, ja, mehr als die Hälfte geht an den Vater, oder mehr an die Hälfte geht an Jesus, aber bei wem wäre es so, dass mehr als die Hälfte an den Heiligen Geist geht? Wie ist das in den Gebeten unserer Kirche? Also ich meine die evangelische Kirche als Ganzes. Wie viele Gebete kriegen wir da mit, die an den Heiligen Geist gehen? Welche Rolle geben wir dem Heiligen Geist? Welche Bedeutung geben wir dem Heiligen Geist? Es ist wichtig, was ich im zweiten Punkt gesagt habe, bloß keine neue Religion. Also machen wir jetzt nicht eine Heilig-Geist-Sekte auf. Aber es ist definitiv so wie Jesus das hier beschreibt, dass Jesus sagt, es ist gut für euch, dass der Heilige Geist zu euch kommt. Und was ist das Besondere an dem Heiligen Geist? Paulus sagt, dass der Heilige Geist der Teil Gottes ist, der in uns wohnt, der in uns drin ist. Und deswegen kommt der Heilige Geist uns sozusagen so nah wie niemandem sonst. Und deswegen sagt Jesus, weil die Aufgabe des Heiligen Geistes allein ist, euer Beistand zu sein, eure Hilfe zu sein, ist der Heilige Geist so wichtig. Der Heilige Geist ist wichtiger, als du denkst. Damit bin ich am Ende meiner Predigt, aber das Reden wird jetzt noch weitergehen, weil die Sonja und ich haben uns nämlich überlegt, wie kann man jetzt die Bedeutung des Heiligen Geistes und was der Heilige Geist für uns macht, wie kann man das beschreiben, und wir haben uns da so ein bisschen was überlegt, wo wir euch ein bisschen was erzählen werden, wo wir euch Zeit zur Stille geben. Genau.